Der offizielle Rheinfire-Podcast wird präsentiert von Brenner Energie, die Experten für Solaranlagen.
Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast.
Catch me to the end zone. Celebration. Henry, he's gonna pass it. Touchdown.
Wir wieder der offizielle Rheinfire Podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch, und wie immer, jetzt sitzt er mit David Wallen.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Patrick, und herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
Ja, nun ist ja, bevor wir zu den Spielen kommen, die Woche doch so das ein oder andere passiert.
Ja, vor allem haben wir jetzt die Signing-Deadline, und zwar genau heute 12 Uhr. Wir haben heute den 1.8. Wir nehmen den Podcast ja mal ein bisschen früher auf, weil er ausgestrahlt wird, logischerweise. Und heute um 12 Uhr war Signing Deadline, bedeutet, kein Team kann einen Spieler mehr dazu holen, außer, es gibt eine Ausnahme, Patrick, und die ist welche?
Wenn ein Quarterback nicht mehr spielen kann, kann man einen neuen holen, einen Emergency oder Replacement Play.
Muss dieser Quarterback jetzt schon ausgewählt sein eigentlich? Muss er einen Vorvertrag haben oder kann man sich den frei wählen?
Nein, ich weiß das gar nicht. Den kannst du dir frei wählen tatsächlich, weil es auch sein kann, dass der bei mehreren Teams auf der Liste steht.
So, es gibt den einen Emergency Quarterback.
Stell dir vor, es gibt irgendwo
Tom Brady.
Ein Wochenende, wo du irgendwie drei Quarterbacks verlierst und drei Teams so genau den wollen wir haben. Dann hast du ein Problem.
Weil teilen kann ja, die Auswahl wird ja auch knapper, ne? Und andere Ligen starten ebenso und dann werden die Menschen weniger. Aber es ist genauso, wir haben heute den letzten Tag, wo Spieler gesigned werden dürfen. Und nach dem 1.8. Punkt 12 Uhr dürfen nur noch Emergency, also wirklich dieser Notfall-Quarterback, wenn der sich verletzt, gesigned werden. Ansonsten muss man mit dem jetzt klarkommen, was man hat.
Da hat Tirol auch mal direkt den Trigger gepullt sozusagen, mal ausgelöst und noch vor 12 Uhr den neuen Quarterback geholt. Und zwar Joe Dolinchek von der Morningside University. Ein Pro-Style-Quarterback, wie man von sich selbst sagt. Ich bin mal gespannt, weil die Morningside University ist jetzt nicht so der Hammerplatz, sag ich mal.
Some people say it's not the greatest school. Aber muss ja nichts heißen für Joe in dem Sinne. Ich bin aber auch sehr gespannt, erst recht nach dem Exit des Quarterbacks und Receiver jetzt in dem Fall in Tirol. Weil bis jetzt, zumindest wissen wir noch nichts, wurde kein weiterer US-Receiver an Land gezogen, kann natürlich jetzt alles im Hintergrund passiert sein. Die neuen Spieler werden womöglich am Donnerstag präsentiert, ligaweit. Also es gibt noch wahrscheinlich den einen oder anderen, wo wir noch nicht informiert.
Genau, da gibt es eine Liste, die dann rauskommt am Donnerstag, wer, wo, wann, wen sich geholt hat. Wie zum Beispiel, dass Rotzlaff sich Dusan Novakovic geholt hat. München, ein Mann, starker Contender für einen der besten Namen dieses Jahres. X-Ray Low für Armin Black.
Genau. Armin Black ist auch überraschenderweise aus München raus. Und das hat mich echt gewundert, weil Armin Black war ja, habe ich im letzten Podcast ja gesagt, grundsätzlich immer ein schwerer Contender, war ein herausragender Spieler, hat top in die Defense da reingepasst und immer dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Ich habe aber letzte Woche schon gesagt, dass diese Äußerungen in den sozialen Medien auch öffentlich einfach mal ja oft daneben sind. Und vielleicht ist das mit ein Grund, warum Armin Black das Team verlassen musste oder auch wollte. Keine Ahnung. Also ich bin da leider nicht informiert.
Die offizielle Mitteilung war, es sucht sich neue Ufer, sozusagen.
Genau.
Was das heißt?
Das heißt nichts und das heißt viel. Und es heißt einfach, Armin Black ist weg. X-Ray Low kommt rein als Linebacker und hat am Wochenende schon gespielt. Reden wir gleich drüber. Rheinfire hat sich ebenfalls verstärkt. Und zwar mit einem, ja, aus meiner Sicht alten Bekannten, auch einen alten Bekannten aus der European League of Football. Und zwar Defensive Lineman Simon Gawanda. Das letzte Mal in der European League of Football im Einsatz, und zwar als Defensive Line Coach bei den Cologne Centurions.
Ja, dem ist als Coach ein bisschen langweilig geworden, glaube ich. Er sieht das Spiel wieder und hat dann jetzt mal bei Rheinfire angeheuert.
Da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, Patrick, ne? Also das Footballspielen, wenn man das mal gemacht hat, Problem ist, und da kenne ich viele von meinen ehemaligen Mitstreitern, das vermisst man für immer. Problem ist ja beim Football, aus meiner Sicht zumindest, dass man das nicht betreiben kann bis ins hohe Alter, wie jetzt Fußball in so einer, ich sag mal, Altherrenmannschaft oder sowas, sondern Football macht man oder macht man nicht. Und ich mit meinem Körper mach's besser aktuell nicht mehr. Ich vermisse es trotzdem jeden Tag.
Dito, wenn mir einer ins Knie rauscht von hinten, dann laufe ich erstmal nicht mehr. Das ist richtig. Ja, aber die Teams, wie gesagt, haben sich ja teilweise schon verstärkt gehabt zu den Spielen vom Wochenende. Und da gab es ja tatsächlich die gerebooteten neuen Prague Lions, die dann auch mit einem neuen Headcoach direkt angetreten sind und einem neuen Quarterback. Dan Ditch ist jetzt Headcoach, den kennt der eine oder andere aus dem europäischen Football. Kein schlechter. Und der neue Quarterback ist Bradley Jones. Und er durfte dann auch erstmal mit der neuen Verteidigung aus Wroclaw zu tun haben. Und wir sagen mal so, es ging nicht ganz so gut aus, wie man sich das erhofft. Und erhofft, weil es war dann doch besser als sonst. Die Panthers Wroclaw haben 73-13 gewonnen bei den Prague Lions. Aber es sah tatsächlich besser aus als die ersten Spiele, fand ich. Persönlich.
Ich muss auch ehrlich sagen, also das Ergebnis ist sehr, sehr, sehr deutlich und ein klares 42-0 zur Halbzeit ist absolut bitter für die Prague Lions. Nichtsdestotrotz sah es schon ein bisschen besser aus als in den ersten Spielen und die wurden nicht ganz so überrannt. Nur was mich gewundert hat, der Platz, wo die Prague Lions gespielt haben, der sah echt aus wie so, ja, 5-Liga American Football in Deutschland. Hat ein Bekannter von mir nur noch den Kommentar gebracht, er fragt sich, wann irgendeine Kuh über den Platz rennt, weil der sah wirklich aus wie irgend so ein Acker, hat mir gar nicht gefallen und muss man auch sagen, ist der European League of Football nicht würdig. Da muss man wieder dran arbeiten.
Tatsächlich ist das Universitätssportgelände und von der anderen Perspektive, also von der Seitenlinie, die wir sehen im Fernsehen, steht da eine Tribüne. Also da sieht das aus wie ein richtiges Stadion. Es hat halt nur einseitig eine Tribüne. Die ist auch relativ groß. Aber auf der Seite, die wir immer sehen, ist da halt ein Wäldchen.
Ja, das sah nicht schön aus. Muss man dran arbeiten. Nichtsdestotrotz, lass uns über das Spiel reden. 73-13, Turbo Tate war für mich auch einer der auffälligsten Personen in dem Spiel. Es gab direkt von Anfang an eine sehr einseitige Partie. Die Panthers aus Wroclaw haben 25 First Downs zu 6 gegen Prag. Also Prag hat wirklich nur 6 First Downs gehabt. Netto Yards Rushing, extrem beeindruckend. 291 Yards auf Seiten der Panthers. Und dann nochmal 313 Yards Netto Passing. Also die wurden komplett mit der Offense überrollt.
Ja, aber die Prague Lions hatten keine Interception. Also sie haben keine produziert. Was beeindruckend war, selbst geholt, da ja Sexton und die Panther halt sehr viel auf dem Feld waren und sehr viel tun konnten und da ja auch das ein oder andere mal gemacht wurde, was man einfach mal ausprobieren kann und was entweder schief geht oder nicht schief geht an Spielzügen. Und da hat halt Wroclaw gezeigt, wie gut sie sind und was kommt. Nur leider waren es die Prague Lions. Tut mir halt wirklich leid, weil sie sich wirklich bemüht haben.
Aber bei mir in der Statistik steht, dass die Prague Lions 2 Interceptions geworfen haben, oder?
Ja, geworfen, genau. Panther, Wroclaw haben 2 gefangen. Aber Prague hat halt nicht diese Experimentierfreudigkeit von Wroclaw ausgenutzt und ihrerseits Turnover produziert oder gemacht. Ja.
Also, was heißt auch Experimentierfreudigkeit? Ich muss sagen, die sind mit Brozovski gelaufen und das war ja der Oberhammer, dieser Typ. Ja? Also, David Brozovski hat 190 Yards netto erreicht. Longest Run sind 54, 8,6 im Durchschnitt, 2 Touchdowns bei 22 Versuchen. Danach kam ja noch Kamil Kotlarz und hat 17 Tries gehabt, 85 Yards insgesamt, also netto 74. Auch 2 Touchdowns und 4,4 im Durchschnitt. Das ist ja der Burner.
Ja, und dann kam auch vor allen Dingen noch unsere Rennschnecke, Turbo Tate, mit 29 erlaufenden Yards. Der hat auch nochmal mitgewischt. Der hat so ein bisschen, ich kann auch noch das spielen, darf ich das, Coach, gespielt und sich selbst verwirklicht, ausprobiert, sag ich mal. nachdem er 88 Yards und 3 Touchdowns als Receiver gefangen hat. Das war schon eine Machtdemonstration.
Absolut. Also 291 Yards netto laufen ist, also so viel produzieren ja manche oder die meisten Offensives nicht in ganzen Spiel Passing und Rushing. Deswegen, da hat man gezeigt, unsere Offense-Line zeigt euch jetzt mal, wo der Frosch die Locken hat. Dann war natürlich auch noch Quarterback Sexton mit 68% aller Pässe, also 15 von 22, kein Pick. Hat aber mit diesen 15 Pässen 313 Yards erreicht und 5 Touchdowns. Also das war auch einfach extrem beeindruckend, finde ich. Da so, wenn man dann noch dagegen setzt, dass Tony Turbo Tate, Triple T, 4 Pässe nur gefangen hat, insgesamt, damit 88 Yards gemacht hat und damit 3 Touchdowns. Also 3 von 4 Pässen, 75%.
Und der längste davon allein war 61.
Genau. 61 Yards, aber dass man einfach 75% aller Pässe sind Touchdown bei dem gewesen. Krasse Machtdemonstration.
Ja, aber auf der anderen Seite hat Prag tatsächlich bei dem bisschen, was sie machen durften, Ansätze davon gezeigt, wie gut das sein kann mit unter Dandich, mit dem, was sie da haben. Denn Kollege Cutlets hat 5 Receptions für 103 Yards und einen Touchdown gemacht. Der längste davon waren 70 Yards. Da hat man es aufblitzen sehen, was möglich ist. Klar war das zu einem Zeitpunkt, wo Woslav hat auch mal alles laufen lassen und gesagt, ja komm, ist mir doch jetzt Latte. Passiert ja eh nichts mehr. Aber man merkt, dass sein Prag mal mehr geht, als bis jetzt gegangen ist und dass da vielleicht in den nächsten Wochen der ein oder andere Fuß zum Stolpern rauskommen kann.
Ich fand, was mir aufgefallen ist hier, Runningbacks Samuel Oram Jones mit seinen 8 Versuchen, 89 Yards, super. Ja. Wer mir ein bisschen gefehlt hat, ist Jujelka, der in den vorigen Spielen so auffällig war und jetzt wirklich 9 Versuche und netto 5 Yards, das heißt 0,6 Yards pro Versuch, der war gar nicht vorhanden. Also das Rushing Game war in dem Fall nur über Samuel Oram Jones vorhanden.
Ja, Bradley Jones als Quarterback, der hat 44% der Pässe angebracht, seitdem er 3 Tage erst da war. Das ist eigentlich.
Und 2 okay. Picks, ne?
Ja. Für jemanden, der erst 2 Tage da ist.
Man muss auch damit arbeiten, was da ist. Ich fand jetzt, dass Lukas Cutlets einfach ein gigantisches Spiel gemacht hat und diesen Touchdown von Jones auch verdient hat. 5 Pässe, 103 Yards, ist völlig okay. Der längste davon 70, den habe ich gesehen, der war sehr, sehr, sehr ordentlich. Nichtsdestotrotz konnte aber wirklich Prag nichts, aber auch nichts ausrichten gegen die Wroclaw Panthers. Wie sah es denn in der Defense aus? Wir haben auf AJ Wendland gewartet. Und ich habe gewartet.
Wartest du
und
immer
gewartet
noch, glaube ich.
Und gewartet.
Der hatte tatsächlich eine 1,5 Tackle for Loss und insgesamt sowieso nur 4 Tackles. Aber die gesamte Panthers-Defense hat halt ja immer nur so 7 Tackles oder sowas oder 5 Tackles. Also das war, weil halt auch Prag selbst dafür gesorgt hat, dass man nicht tackeln braucht, weil der Spielzug führt ins Nirgendwo. Dann da auch nicht viel zusammen gemacht, während die Prag Lions schon ordentlich performt haben, finde ich.
Vor allem Jan Kirs, KRS geschrieben. Ich hoffe, es wird Kirs ausgesprochen.
Das habe ich auch.
Mit 10 Tackles, 1,5 Tackle for Loss für minus 3 Yards. Hat ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Und Martin Masek auch mit seinen 7 Tackles, dahinter noch Lukas Rucek auch mit 7 Tackles, fand ich schon echt sehr stark. Auf der anderen Seite aber auch zu erwähnen, Timmy Nuika auf Seiten der Wroclaw Panthers ist mir auch noch nicht so aufgefallen, mit 7 Tackles. Danach William James mit 6 Tackles, also auch schon sehr, sehr ordentlich und vor allem mit 2 Interceptions, also mit diesen beiden Picks für 61 Yards. AJ Wendland echt nur mit 4 Tackles, aber ich glaube auch, dass wenn du sagst als Offensive Coordinator, hey, da steht AJ Wendland irgendwo in dieser Defense rum, konzentriert euch bitte mal alle auf den, weil der Typ ist krank.
Hat ja wenigstens 2 Breakup-Passes gehabt. Insofern, er ist schon nah an den Quarterback drangekommen. Wahrscheinlich halt hat ist groß, dass Prag dann immer überreagiert und den Ball einfach weggeworfen hat.
Ja, den einzigen Sack im ganzen Spiel hat Jakob Schröder gemacht. Und den für minus 11 Yards, also den hat er sehr vernascht.
Ja, während Prag tatsächlich ganz, ganz viel Tackle for Loss gehabt hat, die insgesamt ungefähr auf die 11 Yards kommen, Das hat tatsächlich ja Wroclaw nicht so dominant hingekriegt, was natürlich auch daran lag, dass sie nicht so lange auf dem Platz waren.
Kommen wir noch zum nächsten Spiel.
Ja.
Aus, wo war es jetzt?
Im Stadio Vigorelli.
Wir fahren von Prag nach Mailand.
Was ja gar nicht so weit ist.
Die Stuttgart Surge gegen die Milano Siemens gesehen und es war das erste Quarter ein Spiel auf Augenhöhe, im zweiten Quarter auch ein Spiel auf mehr oder weniger Augenhöhe.
Und das kann so ausgehen.
Die Stuttgart Surge den Blitz eingeleitet und ist völlig abgezogen. Im vierten Quarter hat man die Milano Siemens komplett gebrochen und Kenyatta Allen hatte ein wunderschönes Spiel vor 1200 Zuschauern im Stadium oder Stadio Vigorelli in Mailand.
Ja, wie du schon sagtest, es war sehr lange sogar ein Spiel auf Augenhöhe und im Prinzip ging es immer den Platz rauf und runter. Der eine scored, der nächste scored und so weiter. Es deutete sich ein Shootout an und dann kam die Halbzeitpause.
Und ein, ich muss kurz sagen, ein Shootout ohne Rusher.
Ja.
Weil beide Teams haben gleich viel und zwar genau 64 netto Rushing Yards. Also Rushing Attack ist bei Mailand sowie in Stuttgart einfach zu Hause geblieben und war gar nicht da. Die Defensive Lines haben das gut gespielt, aber aus Seiten der Milano Siemens zu wenig Druck auf Kenyatta Allen gemacht.
Ja, und das Passing im Prinzip Standard 314 Yards bei Mailand. Das ist okay, in jedem anderen Spiel ist das okay,
ja,
aber nicht gegen Stuttgart, die mal eben locker 545 Yards aus der Hose zaubern.
Jetzt rechnen doch mal kurz die 314 plus die 64, dann bist du nämlich bei 378 Yards Offense. Das klingt schon okay. Also 300, also wenn du knapp unter 400 Yards Offense bist, das ist schon kein schlechtes Spiel. Da hast du schon ein paar Punkte mit gemacht. Und das zeigt natürlich auch deutlich die 27 Punkte, die die Milano Siemens gemacht haben. Das ist nicht verkehrt. Aber wenn du dagegen eine Total Offense von 609 Yards hast, ja, hat dir einer schön die Hose ausgezogen. Und zwar schnell.
Ja, das ist halt, es war halt schwierig dann irgendwann für Mailand gegen das, was Stuttgart da aufgeboten hat. Denn tatsächlich, du kriegtest die Füße nicht auf den Boden. Laufspiel hattest du in Mailand 27 Yards. Allerdings Stuttgart auch mit Erlen und Pascalini auch nur irgendwie 53 und der Rest.
Da war auch nichts los.
Dann so rum. Aber dann hatte halt Stuttgart das Passspiel von Luke Saatka tatsächlich wesentlich besser im Griff als umgekehrt Stuttgart Search Kenyatta Allen. Denn der hat mal schön den Ball verteilt an so alles. Unter anderem Geier und Meier.
Geier und Meier waren wieder da. Ich finde auch, wenn man mal drauf guckt, wir haben einen Punt-Return-Touchdown, wir haben 14 Punkte, also Punt-Return-Touchdown bei Milano, wir haben aber 14 Punkte auf Turnovers bei den Stuttgart Surge ebenfalls. Ja? Also daran erkennt man wieder mal, ja, wir haben 4 Interceptions insgesamt gehabt. Auf Seiten, also Stuttgart Search haben 4 Interceptions gemacht und das macht so ein Spiel schon schwer. Und trotzdem hat die Offense so performt, also von dem Milano Siemens wirklich, ja. Bis auf der Rushing Attack, Luke Zaratka hat ein tolles Spiel gemacht eigentlich, ja. Da kannst du nichts sagen. Der hat fast 60% completed, hat natürlich die 2 Picks geworfen. Okay, die anderen beiden Picks kamen von Del Massa und Kalife, ja, dann ist das eben so. Kannst ja auch nichts dran erinnern. Waren wahrscheinlich Trickplays und die wollten mal was ausprobieren. Aber Kenyatta Allen, wie du gerade auch schon erwähnt hast, was war das denn bitte? Was war das denn? 76% complete.
Ja, den hatte ich Mitte des ersten Viertels tatsächlich schon abgeschrieben nach dem Punt-Return-Touchdown von Burrell, den du erwähnt hast. Weil
ja.
Dabei hat er ja alles vernascht, was da war. Also tatsächlich auch das Eis auf der Tribüne hat er, glaube ich, mitgenommen. Denn
wie Wahnsinn einfach.
Der kriegt den Ball, der titscht vor ihm auf, er fängt den, guckt rechts, läuft rechts, guckt links, läuft wieder rechts und dann läuft mal links komplett durch. Und dann hat alles stehen lassen, habe ich gedacht, okay, Stuttgart, das wird schwierig. Und dann hat Stuttgart sich gedacht, die 14 Punkte machen wir auch mal in den nächsten 2 Minuten.
Wir haben Kenyatta Allen gesigned, deswegen. Und wie viel Rushing-Touchdowns hat Kenyatta Allen?
Kenyatta Allen hat tatsächlich 4 Rushing-Touchdowns.
Wie viele Passing-Touchdowns hat Kenyatti Allen?
Auch 4.
Das heißt, 8 Touchdowns war er maßgeblich dran beteiligt. Und das ist, ha, ja, da haben die, ich glaube, einen richtig guten Stil gemacht, kann man schon fast sagen.
Ja, aber ich glaube vielleicht auch ein kleineres Problem, denn wie man hört, soll Riley Hennessy nach der Bye Week wieder zurückkommen. Und dann hast du tatsächlich das Problem, dass du Kenyatti Allen da hast. Und Riley Hennessy, du musst dich für einen entscheiden, weil beide gleichzeitig können nicht spielen.
Ja, du kannst theoretisch, ich weiß es nicht.
Ja, theoretisch geht das, aber das ist total...
Können beide im Team bleiben zumindest. Ich sag ganz ehrlich, also Kenyatti Allen hat hier ganz klar gezeigt, wer die Bombe ist. Und das war eine extrem, extrem gute Performance von ihm. Und Kaiser, der Backup-Quarterback, hat 3 Attempts, 3 Catches und davon waren auch 2 Touchdowns. Also scheint das für die Stuttgart Search relativ einfach gewesen.
Wahrscheinlich hätte Stuttgart auch uns beide noch dahinstellen können. Wir hätten auch einen Touchdown geworfen.
ich weiß
zumindest nicht. In der zweiten Halbzeit, so sah es zumindest irgendwie gefühlt aus, denn die Luft bei Mailand war mit Halbzeitpfiff raus.
Aber was war das denn für eine Performance auch? Ne? Geier, Meyer, Stewart Jr., alle über 100 Yards. Luis Geier, Shoutout an dich. 217 Yards? Ist das dein Ernst?
Das,
alter Vater, ey. 200, was für ein Career Game ist das denn?
Der kommt blank zu einem Catch und danach ist auch keiner mehr. Ja, es war halt wirklich so ein bisschen Training, das Gefühl.
9 Catches, 217 Yards. Danach Yannick Meyer. Super. 7 Stück, 104 Yards. Also irgendwo, das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Ja, Daryl Stewart Jr. 4 Catches, 127 Yards. What the fuck, kann man nur sagen.
Ja, dann durfte sogar also, Kollege Lengauer mit einem Catch für 19 Yards sich einem Touchdown noch abholen. Also da wird wirklich so, ja, wir gucken mal, was wir hier so hinmachen können. Und tatsächlich haben sie dann auch 78 Punkte gemacht. Und Mailand hat dazwischen dazu nebengestanden und sich das angeguckt und gefragt, was passiert hier? Denn Gene Constant, das hättest du auch lassen können.
Ja, Gene Constant war jetzt nicht so da, aber ich finde jetzt Juan Flores Calderon mit seinen 4 Catches, 109 Yards und 2 Touchdowns ist jetzt auch mal aus der Versenkung gekommen. Den hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ali Khalife, 3 Stück für 17 Yards, gut, aber der war im Running Game noch mit eingesetzt, hat da seine 27 Yards gemacht, war auch nicht so auffällig wie die letzten Wochen davor. Ja. Ich glaube, die Milano Siemens, die sind immer so ein bisschen auf der Edge, also ein bisschen auf der Ecke, um das Spiel für sich zu drehen, schaffen es aber nie so wirklich.
Nee.
Weißt du, was ich meine?
So, ja, so der Schritt zu wenig. Dieses.
Und dann verliert man sich, weil erstes Quarter 21-21. Was für ein Quarter. Dann Halbzeit 35-27. Man ist ja noch dran. Drittes Quarter 0, viertes Quarter 0. In Stuttgart 12 und 31 Punkte. Das heißt, die Stuttgart Search haben ja insgesamt 51 Punkte mehr gemacht als die Milano Siemens. Und das sah wirklich im ersten Quarter, vor allem im ersten Quarter und auch im zweiten Quarter nicht danach aus. Aber irgendwas ist in der Kabine passiert, in der Halbzeit passiert, wo die Milano Siemens ja abgedreht sind. Und was war mit dem Kicking Game auf Seiten der Milano Siemens?
Ja, wir hatten bei Stuttgart Search hat Lennart Krieg mal kurz 34 Yards reingemacht und dann Mailand, Kollege Felli, 40 Yards gut, 27 Yards gut, dann 37 Mist, 55 Mist und dann den kürzesten des ganzen Tages, 19 Yards, geblockt.
Der war blockt.
Und dann habe ich mich gefragt, wenn unser Kollege Italian Ice die ganze Zeit die Kickoffs und so weiter, warum in so einem Spiel lässt man den nicht mal kicken vielleicht?
Ja.
Wird der geblockt und
dann war NFL-Kicker. Ja, also das wird doch wohl. Puh. Also wenn man schon 5 Tries hat so und von 5 Stück 2 gut macht, dann kann man auch mal einmal den Tavecchio kicken lassen. Aber wer weiß. Who knows, sage ich da immer. Wie sah es in der Defense aus?
Ähnlich wie bei Rostov gegen Prag. Stuttgart hat, ich meine, der am meisten getackelt hat, hatte 4 Tackles. Das war 4-mal der Fall.
Das war Ben Wetzler.
Genau.
Ne? Also.
Mit Kuran Sek. Und so weiter. Das war alles okay. Da durfte auch jeder mal ran. Mailand, ja, so relativ dürftig, sage ich mal. Da gab es mal Lonza mit 7 Tackles, dann
dann das Team.
Dann das Team, wo man nicht weiß, wer ja. war es. Und dann war es das
dann noch,
schon.
Dann noch Tibenio Calbucci dahinter mit 6 Tackles und den anderthalb Tackle für Loss. Ja, war auch gut. Ne? Aber da, gut, das Running Game hatten die im Blick, aber im Defensive Backfield war ja einfach keiner.
Tatsächlich war es in dem Spiel so, dass deswegen auch die hohen Nummern der Receiver und des Quarterbacks, da war nach der Line of Scrimmage nichts mehr. Also nichts mehr, was irgendwo drauf reagiert hat. Das war irgendwie Scheunentor offen.
Und somit haben 1200 Zuschauer den Untergang der Milano Siemen gegen die extrem starken Stuttgart Search mit einem extrem starken Quarterback um Kenyatti Allen gesehen, wo ich schon fast behaupten würde, Riley Hennessy kann sich warm anziehen, weil dieser Typ hat eine super Show abgeliefert. War an 8 Touchdowns persönlich beteiligt, um das nochmal ganz klar zu sagen, Hammerleistung.
Ja, und man sieht daran, dass die Dominanz in der nationalen Liga, wie die Milano Siemen sie hatten, eigentlich zu nichts in der European League of Football befähigt. Null, du siehst zwar nicht schlecht aus, aber du brauchst diesen, wie wir vorhin gesagt haben, diesen Schritt, diesen nächsten, um Spiele zu gewinnen. Und der fehlt in Mailand noch. Und da muss man sich für nächstes Jahr tatsächlich was ein paar Gedanken machen, um dann ein Team aufzubauen, um das Team, was schon da ist, nach vorne zu bringen, auf die Siegesstraße. Da fehlen so ein, zwei Faktoren und dann klappt das.
Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie, die können das nicht. Ja? Nee. Erste Quarter 21-21, zweite Quarter 14-6. Die waren ja dran, aber dann in der Kabine den Schalter nochmal umzulegen und sagen, jetzt legen wir nochmal einen drauf und das, um das wirklich auch mental umzusetzen, da ist ein Cut einfach, das fehlt. Die Milano Siemen sind in der zweiten Halbzeit gar nicht aus der Kabine gekommen und im vierten Quarter noch schlimmer als im dritten. Man kann ja sein, dass man im dritten Quarter struggelt und dann wieder aufwacht. Nein, im vierten Quarter haben die komplett gepennt, geistig.
Nö, die haben da bewiesen, dass Stuttgart können. Den Rekord mit 78 Punkten. Den haben sie sich dann auch geholt.
Ja.
Ja, und da muss sich was tun. Sonst ist das Team ja tatsächlich nur ein Punktelieferant für den Rest, weil der Rest wird ja auch wachsen, der Teams. Und damit sind wir dann auch beim nächsten Spiel. Da ist nämlich noch ein neues Team, was eigentlich gar keine Vorgeschichte hatte. Nämlich die Paris Musketeers bei den Barcelona Dragons. Ja, es hat Paris mal ganz locker runtergefiedelt, würde ich sagen. Mit 37-6, da ist tatsächlich nichts Spektakuläres passiert, außer dass man bei dem Spiel tatsächlich mitkriegt, dass Zach Edwards ein bisschen was an seinem Mindset tun muss. Gegen ein richtig gutes Team geht so eine Performance auch mal richtig in die Hose.
Ja, man muss sagen, also ich finde persönlich, wenn man da auch wieder mal die Statistik sieht, ist das Spiel deutlicher ausgegangen, als was die Statistik definitiv sagt und uns zeigt. Es ist statistisch relativ ausgeglichen. Wir haben 18-16 First Downs. Wir haben Netto Rushing Yards 149-133. Die einzige Diskrepanz, die ich sehe, Netto Passing Yards 244-141. Wir haben eine Total Netto Offense von 393-274. Also so haben die Paris Musketeers so 120 Yards mehr gemacht, in Anführungsstrichen. Penalties mit 56 und 66 Yards relativ ausgeglichen. Also da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, das ist ganz klar, das Spiel hat Paris gewonnen mit 37-6. Also das sagt es überhaupt nicht aus, ja. Es gab zwei Interceptions, die gemacht wurden durch Paris. Und ich glaube, das war auch mit ein Neckbreaker. Possession Time, also Time auf dem Platz. Die haben pro Quarter, guck mal, wie gleich und ausgeglichen das ist. 29-53-29-52. Erste Quarter, beide 7 Minuten 30. Zweite Quarter, beide 7 Minuten 30. Das ist also so genau, kann man ja fast gar nicht spielen.
Ja, das ist richtig.
Abgeliefert haben aber die Paris Musketeers mit 4 von 4 Scores in der Red Zone, davon 3 Touchdowns und ein Field Goal. Und die Paris Musketeers hatten 7 Sacks für minus 66 Yards. Ja, und das kannst du mal von der Offense da oben abziehen nochmal. Ne? Ah ne, das ist ja in der Netto Yards reingerechnet, aber das tut schon weh und das macht den Quarterback natürlich auch nicht.
Dennoch wirklich. War Zach Edwards wieder der zweitbeste Rusher seines Teams, neben Quarterback mit 52%. Ja. zwei Touchdowns, 252 Yards. Der hat wieder, das ist dieses, was ich letzte Woche meinte, dieses, der hat ein Problem mit Entscheidungen, habe ich so das Gefühl. Also laufe ich, solange ich kann.
Ja, aber auch 52% aller Pässe anbringen ist jetzt nicht eine Leistung, wo du sagst, Nö. Wow. Ja, 13 von 25, 252 ist gut, wollte die langen Dinger anbringen, hat natürlich sein Receiver Kyle Sweet mit 70 Yards einmal bedient, wobei der auch kein richtig geiles Game hat. Der hat nur zwei Pässe gefangen, einen für 70 Yards und einen für zwei, hat aber damit auch den Score gemacht. Ja. Ich finde, und ich habe es die letzten Wochen immer gesagt, Jason Agüemang als Running Back spielt völlig unter seinen Möglichkeiten, ist auch für mich total enttäuschend dieses Jahr. Es tut mir leid für ihn, aber es ist echt enttäuschend. Hat 8 Versuche gehabt, hat 43 Yards netto, hat einen Touchdown, 5,4 im Durchschnitt, ja, aber irgendwie, keine Ahnung, da sind so viele Rusher und wie du schon sagst, Zach Edwards hat genauso viele Rush-Versuche, da ist doch irgendwo...
Er wirkt auch ein bisschen unbeweglicher als so GFL-Zeiten. Ein bisschen weniger Dynamik ist da drin bei Jason Agüemang. Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht wird er auch nur alt, wir wissen es nicht. Aber
ja gut, jeder von uns wird ein bisschen alt.
Ich meine, die Touchdowns für Barcelona, die sind ja auch entweder ja, auf dem Boden über Rushes gekommen. Und die Pässe, es waren wie gesagt zwei Pässe, einmal auf Kyle Sweet und einmal auf Tekedam. Der einzige Pass auf ihn übrigens mit 38 Yards. Der Rest waren immer so, ja, irgendwie so Pässe, die kommen halt an und dann geht aber auch nichts weiter.
Ja, also es sind auch so wenig einfach, ne? Also 13 angebrachte Pässe insgesamt, 4 auf Chico Sau, 3 auf Adria Botella Moreno und die haben natürlich auch 73 Yards, 54 Yards. Das ist alles okay. Wenn du jetzt aber in Relation setzt, Chico Sau hat einen für 45 Yards und dann bleiben noch 28 Yards über für die letzten drei, da ist einfach echt, also statistisch gesehen wieder mal ist gar nicht so viel passiert und es ist viel zu deutlich. Auf der anderen Seite haben, das ist wieder mein Lieblingsbeispiel, der beste Rusher ist auch der Starting Quarterback des Teams und es war Carlton Aiken Jr., hat 10 Rushes für 61 Yards netto, also 6,1 im Durchschnitt und war als Passer unterwegs 13 von 33 mit 2 Interceptions, 207 Yards, 1 Touchdown, ist natürlich mit 40% Completion Rate und 2 Picks unterklassig.
Das ist richtig. Also das war halt nix. Das war aber so gefühlt komplett nix. Wie du gesagt hast, beim Laufspiel, ich meine, normalerweise mit dem, dass er so 6,5 Yards oder 6 Yards pro Rush macht alleine, sich selbst schon mal die Hälfte des Feldes wegnimmt, um nach vorne zu kommen, da musst du eigentlich im nächsten Versuch ganz easy die andere Hälfte machen. Funktionierte aber nicht irgendwie. Und du hattest dann halt, ich meine, Theo Landstrom hat auch nur 2 Receptions gehabt für 66 Yards. Das war nix. Das haben wir definitiv schon viel, viel besser gesehen.
Absolut. Und ich finde auch Jordi Torre Dedia mit seinen 4 Catches, der ist mir noch nie so aufgefallen, aber ist der beste Receiver des Teams mit 56 Yards, also seine 4 Catches machen die
besten. Ja, der ist immer irgendwo oben dabei, aber nicht ganz oben. Und der ist diesmal bis nach oben gespült worden. Warum? Keine Ahnung.
Vincent McDonald, 3 Catches, 58 Yards, auch so steady irgendwie, ja, vor Landström in dem Fall. Ja, ich bin nicht begeistert von beiden Performances. Bin einfach, fand das Spiel in dem Fall nicht gut.
Nee, war es auch nicht. Auch selbst das Kicking-Game. Ich meine, Cereda ist geblockt worden aus 46 Yards, das durchaus passieren darf, finde ich. Und Bonus, ja, Field Goal aus 28 Yards, das war schon sehr wobbly. Also das ist so ein paar Meter weiter und der kann auch vorbeigehen, sag ich mal. Es war auch nicht so nach dem Motto, ein safe bet. Und dann hattest du in der Defensive halt, da gab es, probieren wir jedem Team 2 oder 3 Leute, die ein bisschen was gezaubert haben. Und der Rest war nur da, sag ich mal.
Aber ganz ehrlich, Leute, 7 Sacks zulassen, die Offensive Line der Barcelona Dragons muss sich fast schämen. Also da, ich weiß nicht, ob die da mit dem Quarterback nicht klarkommen, aber dass Carlton Aiken Jr. 7 Dinger einstecken muss, keine Ahnung, ist nicht gut, ja, für minus 66 Yards, das macht überhaupt keinen Spaß und Der herausragende Mann der Paris Musketeers war ganz klar Dawson Dales, der Linebacker mit 9 Tackles, davon 2 Sacks für minus 21 Yards. Und dahinter noch Wojciech Saïd. Sorry, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche. Ebenfalls 4 Tackles, 1 Tackle für Loss, 1 Interception, 1 Broke-Up. Also auch ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht.
Ja, und auf Seiten der Barcelona Dragons hast du wenigstens das Gefühl, dass sich da 2 gegen das ganze Ding stellen, nämlich Lautaro Fetscher und Luke Glenner mit den meisten Tackles, mit 12 und 11 Tackles. Die haben Gas gegeben. Und ich meine, das sind beides Safeties.
Ja.
Ja, ja. Die haben Gas gegeben.
Ein Strong Safety, ein Free Safety. Und die haben echt Gas gegeben da, ja. Haben Druck gemacht, haben Forced Fumble, haben Broke-Ups, haben alles, haben sich da reingeschmissen. Und danach ist nicht mehr so viel übrig, ne? Darius Slade auch. Ich meine, hat in Special Teams gut gespielt. Aber insgesamt, puh, ich fand's deutlich zu wenig und auch wirklich kein gutes Spiel. Nichtsdestotrotz haben wirklich die Paris Musketeers als neu gegründetes Team gegen die Barcelona Dragons mit 37-6 gewonnen. Und das ist ja sehr, sehr deutlich.
Ja, und du hattest aber das Gefühl auch, dass bei Paris so langsam die Nerven blank liegen in Sachen Penalties, die man kassiert hat. Nicht wie viele, sondern was für Dinge.
Ja.
Wegen Taunting, wegen Meckerns tatsächlich.
Ja, das
man
ist
darf beim Football viel sagen im Gegensatz zu anderen Sportarten.
Ja. Aber Taunting ist ja schon eine Beleidigung irgendwo. Ne? Kannst auch sagen, hier, das war Mist oder das war ein doofer Lauf oder du bist ein Idiot, kann man vielleicht auch noch sagen. Andere Sachen eben nicht. Und da ist viel reingekommen, wirklich wegen Taunting. Ne? Und ja, aber ich glaube auch, wenn du so als wirklich neues Team der Paris Musketeers in die Liga kommst, musst du dich erstmal etablieren. Ja, wird ja komplett neu zusammengesetzt. Und wie schaffst du es denn, in kürzester Zeit ein neues, wettbewerbsfähiges Team aufzustellen?
Das ist die gute Frage, die uns oft gestellt wird. Die Antwort ist einfach. Ein starker Partner ist der Schlüssel zum Erfolg.
Und genau das bietet unser Partner Bauhaus. Der neue Standort in Düsseldorf-Rath eröffnet im März 2024 und sucht ab sofort engagierte Mitarbeiter in allen Bereichen, von Logistik über Service bis zur Fachberatung.
Teamarbeit ist wie das Zusammensetzen einer Offense und einer Defense. Jeder einzelne Baustein zählt. Wenn du dich selber als essentiellen Teil dieses Teams siehst, dann bewirb dich doch einfach heute noch.
Besuche einfach jobs.bauhaus.info und finde auch weitere Informationen in unseren Shownotes.
Ja, nun kommen wir zum nächsten Spiel. Fescheva gegen Frankfurt. Das Ding roch ja schon nach. Da gibt's tierisch den Hintern voll.
Wonach roch es?
Da gibt's tierisch den Hintern voll.
Ja. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Fescheva ist gar nicht ganz angereist irgendwie.
Hatten die ja, es war irgendwie so, die haben es irgendwie versucht, sage ich mal, nicht richtig den Hintern voll zu bekommen. Das ging ja auch bis zur Halbzeit irgendwo ganz gut. Ja, aber danach, also da stand es dann 13-0. Irgendwann 13-0, genau. Und dann ging es ab da den Berg nur noch runter und irgendwie waren die überfordert und haben dann 46-0 verloren.
Ja.
Und was soll man sagen?
Ich muss einfach sagen, die 5113 Fans in der PSD Bank Arena in Frankfurt haben eine sehr, sehr starke Frankfurt Galaxy gesehen, die Fescheva in Tronos auch in diesem Fall überrollt haben. Und es gab Field Goals, es gab tolle Pässe von Jacob Sullivan, es gab Interception Return Touchdowns, das war ein sehr, sehr spektakuläres Spiel, wenn man Frankfurt Galaxy Fan ist.
Ja, wenn man Fescheva Fan ist, war das eine andere Art von Offenbarung, sag ich mal. Denn da lief nichts. Da lief wirklich nichts. Ich meine, das Laufspiel lief noch einigermaßen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Und der Rest war Hausmannskost.
Wenn man jetzt aber auch wieder, und ich bin so ein Statistikliebhaber, wie du weißt, Statistik schaut, was war denn in Frankfurt mit dem Rushing Attack los? Ich dachte hier, Kollege Leon Helm, der letzte Woche so einen tollen Antrag gemacht hat, und jetzt so ein bisschen aufgehypt ist, weil er ja bald heiratet. Ich habe den in der Statistik nicht wiedergefunden. Da haben die den nicht laufen lassen, der arme Junge. 27 Rushing Yards netto insgesamt. Hallo?
Ja, gefühlt sind die alle nur aufs Feld gelaufen und das war's. Das war das Laufspiel so ungefähr.
23 Tries, 27 Yards insgesamt. Traurig. Auf der anderen Seite, die Enthroners hatten 45 Tries und 114 Yards. 2,5 im Durchschnitt ist auch zu wenig.
Ja, aber es war auf jeden Fall ein deutlich besserer Durchschnitt als der von Frankfurt, wo man eigentlich sagen müsste, der müsste deutlich besser sein als das deutliche Bessere, was wir hier haben. Da ist auch nichts passiert, aber zum Glück hat Frankfurt ja Jacob Selvin. Der hat 57% der Pässe angebracht für 235 Yards und 4 Touchdowns. Damit einfach den Sack zugemacht von Anfang an, würde ich sagen.
Ja, daran sieht man auch mal diese 200, was hat man eben besprochen, knapp unter 300 Yards reichen eigentlich, um ein Spiel 46-0 zu gewinnen.
Das ist richtig, wenn der Gegner nur auf 100 Yards kommt.
Ja. Aber so ist es halt, ja. Wir haben aber auch auf Seiten der Frankfurt Galaxy glücklicherweise für die 3 Scores, also 21 Punkte off Turnovers. Also durch die Turnover sind die zu den Scores gekommen und das ist natürlich, ja, das
hat. Ja, man hatte das Gefühl, dass das Doll Junior das erzwingen wollte ab irgendeinem Zeitpunkt und einfach die Dinger da rausgehauen hat. Der muss doch da ankommen. Da muss doch genug Platz für meinen Spieler sein. Ja, war es dann aber nicht.
Ich halte ja Kevin Doyle die Stange. Ich mag den Jungen, ja. Ich kenne ihn, hab ihm auch schon mal Obdach geboten. Sehr, sehr netter junger Mann. Hab mehr von ihm erwartet, als er jetzt bei den Enthroners angefangen hat. 8 von 21, 38% Completion, plus ein Interception, plus unter 100 Yards, also mit 92. Dreimal gesackt worden. Schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Ja. Also Tavares Martin Jr. War der beste Receiver für Kevin Doyle.
Ja, und es gab genau 3 Receiver. Und zwei genau,
und der hat 52 Yards gefangen. Und das bei 6 gefangenen Bällen. Das ist
10 gefangene Bälle insgesamt. 2 sind ja noch von Hegge durchgeworfen worden, wobei der auch noch eine Interception geworfen hat. Nichtsdestotrotz, Erik Madras, 17 Tries im Rushing, netto ist 63 Yards, 3,7 im Durchschnitt, ist stabil, kann man sagen. Ja, und Kende Ratoni genauso, ist ebenfalls stabil mit seinen 12 Tries und 44 Yards. Das ist okay, aber ja, wenn du dann keinen Passing Attack hast, und so desolat da aussiehst, dann kommst du auch nicht nach vorne. Wer mich überrascht hat, ist Yannis von Renesse.
Ja, fahre ich auch ab und zu in Urlaub hin. Aber ja, Yannis von Renesse hat 50 Yards gefangen.
Ja.
Insgesamt bei 3 Receptions. Das sah alles gut aus. Und die waren auch alle gut lang, sag ich mal.
Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist alles in Ordnung gewesen. Auch Reese Horn war wieder dabei, ja. Wir haben Nick Kaufmann dabei mit 2 Receptions und 2 Touchdowns, also auch stabil, sag ich mal. Der Longest ist 35, das heißt, der andere Catch war genau 1 Yard lang.
Also gar nicht.
Das sieht so ein bisschen so aus, als ob sich da Sullivan hätte gar nicht so anstrengen musste, um die First Downs zu erreichen. Ja, also das war so ein as usual day, total easy dadurch. Und dann noch mit 3 Rimmler Field Goals im Rücken.
Ja, der auch diesmal wirklich mal nicht wellenförmig am Start war, sondern stabil gekickt hat. Also der ist auf den Platz gekommen, hat das Ding reingemacht und nicht plötzlich mittendrin einer aus 27 Yards, der komplett in die Hose geht.
Sondern eine wellenförmige Performance meint er, nicht den Körper.
Nach wie vor meine ich die Performance. Aber das war stabil, 48, 39 und 27 Yards.
Ja.
Er sah auch nirgendwo knapp aus, als würde das in die Hose gehen. Also es war schon stabil.
Ja, auf jeden Fall. Linebacker, Benjamin Moulin-Dahabi, 10 Tackles, Top-Leistung, absolut cool. Und Barnabas Gaspar mit 8 Tackles dahinter, auch super. Jabri Reagan mit 5 Tackles, davon aber 2 Sacks für minus 20 Yards und insgesamt 3 Tackles for Loss für 24 Yards, ein Broke-Up. ein Passbrook ab. Tolle drei erste Nennungen in der Defense der Verschärfer Entronas.
Danach kommt nur noch, ich sag mal, nette Handwerkskunst von Buchsamensalat, weil die Namen können wir fast alle gar nicht aussprechen, weil das sind alles sehr ungarische Namen, aber das war auch alles nicht wirklich erwähnenswert. Während Frankfurt.
Ich kann Lance Leota lesen.
Ja, der ist irgendwo mittendrin, das ist richtig. Während Frankfurt da schon eine relativ okaye, dominante Performance hatte,
ja,
die halt ja sechs Spieler mit den über fünf Tackles haben, das war okay.
Aber alleine, guck doch mal, Simeon Gabriel wirklich 10. mit 10 Tackles auch, ein Sack für minus 7 Yards und das ist auch der Tackle for Loss. Dahinter Sebastian Silva Gomez, 8 Tackles, ein Tackle for Loss, ein Broke-Up. Wal Nasri, 6 Tackles, wobei das nur, in Anführungszeichen, nur Assists sind, einen halben Sack für minus 2 Yards und auch Louis Achantre mit 5 Tackles und geht immer so weiter. Ja, Cedric Udegbe, der jetzt neu ins Team gekommen ist auch, ja, den man wieder re-signed hat, der hat, glaube ich, im letzten Jahr schon bei der Frankfurt Galaxy gespielt, also schon ordentlich und auffällig. Und ich finde auch die Tackles for Loss, ja, 7 Stück für minus 55 Yards und 3 Sacks für minus 20 Yards insgesamt top. Und auch die beiden Interceptions für jeweils 100 Yards, für insgesamt 100 Yards, die kannst du ja auf der Offense nochmal oben drauf rechnen.
Ja, es wirkt aber trotzdem nicht so, als wäre das in irgendeiner Form anstrengend für Frankfurt gewesen, das so wie üblich zu machen, sage ich mal.
Ja, absolut, absolut.
Ne? Dann kommen wir zu einem Spiel. Was war das denn, sage ich mal? Köln.
Das war das mein Spruch. Was war das denn?
Ja, es war, also ich habe den Ticker bedient an dem Spieltag und nur gedacht, was? Wieso denn? Haben die noch nicht angefangen? Dann, was? Die führen? Und dann, was? Das ist so ausgegangen. Köln verliert in Hamburg mit 14-18. Aber wie wir gerade gesagt haben, das war nie ein Spiel, wo es klar war, wer hier gewinnt.
Aber warum? Ich sag's, ich fang mal an.
Schön.
Erst Quarter 0-0. Zweites Quarter 3-0 für Hamburg. Halbzeitstand 3-0 für Hamburg. Drittes Quarter reißen die Cologne Centurions komplett an sich und machen 14-0 Punkte. Bedeutet Führung der Cologne Centurions. Und ich hätte es ihnen wirklich gegönnt und mir auch mal gewünscht für die. 14-3 und dann machen die Cologne Centurions mit dem entscheidenden Punt-Return durch Curtis Slater, der vorher einen Fumble hatte, den er wieder gut gemacht hat, 15 Punkte und gewinnen das Ding wirklich aus meiner Sicht glücklich mit einem 14-18.
Und bei dem Punt-Return, auch da, so wie schon in Mailand mit dem aufgedotzten Punt, der jetzt auch nicht mörderlang war, war dieser Punt kein guter Punt. Ja, der konnte, er konnte den Ball sehen, wie er in der Luft langsam sich fortbewegte, aber nicht weit genug. Und dann konnte Slate Anlauf nehmen und aus dem vollen Lauf den Ball mitnehmen und hatte also schon hohe Geschwindigkeit, als er den Ball hatte. Und ja, nahm diese Geschwindigkeit mit, um zum 14-18 zu scoren, sage ich mal. Also deswegen Panther, eine unterschätzte Position. Der Punt muss perfekt sein, sonst tut's weh, würde ich mal sagen.
Schauen wir auf die Statistik. Cologne Centurions, 20 First Downs, Hamburg Sea Devils 9. Rushing Yards, 29-45. Okay, beide haben ihren Rushing Attack auch zu Hause gelassen. Jetzt kommt's, Passing Yards. Cologne Centurions, 318 Passing Yards. Gar nicht so schlecht. Damit kann man ein Spiel gewinnen, wenn so ein bisschen Rushing Attack noch dahinter ist und in den Special Teams aufgepasst wird. Hamburg Sea Devils 137 Yards Netto Passing mit, und zwar inklusive dem neuen Quarterback, dem wir viel letzte Woche zugerechnet haben, Isaiah Green, kommen wir gleich noch drauf, der schwer enttäuscht hat, aus meiner Sicht. Total Offensive Yards Cologne Centurions 347, Total Offensive Yards Hamburg Sea Devils 182. Jetzt pass auf, jetzt kommt aber für mich der Clou an der ganzen Geschichte. Total Offensive Plays. Und ich sage immer 60, 65 Plays. Okay, die Cologne Centurions hatten 79 Plays und die Hamburg Sea Devils 47 Offensive Plays nur.
Puh. Etwa noch nicht mal mehr Handwerkskunst, was du da sehen musstest. Oder dafür war es wenigstens spannend.
Ja, es war wirklich spannend. Es war wirklich spannend, ja. Es gab Fumbles, es gab Interceptions, es gab aber auch keine Points of Turnovers. Also das hat auch keiner irgendwie
wahrgenommen,
um die Ecke so gebracht, ja.
Ich meine, du hattest beim Rushing Attack auf Hamburger Seite ist der beste Rusher Mack, der dann auch Quarterback gespielt hat im Verlauf des Spiels. Ja.
Er hat ja auch angefangen. Also er hat ja gestartet und im dritten Quarter ist Isaiah Green auf den Platz gekommen für genau 2 Drives. Man hat nach der Halbzeit ist Mark auch wieder gestartet und dann hat man sich entschieden, hey, wir schmeißen unseren Army-Quarterback mal rein, was im Normalfall ja keine schlechte Idee ist. aber in dem Fall hat Isaiah Green genau 6 Attempts gehabt, davon 2 Completion, 2 Interceptions, 19 Yards insgesamt und wurde einmal gesackt. Dann hat man ihn vom Platz genommen, auf die Bank gesetzt und da noch sitzen lassen. Und Moritz Mark ist dann wieder auf den Platz gegangen und hat ein sehr gutes 4. Quarter gespielt.
Ja, und dementsprechend hast du jetzt auch, glaube ich, in Hamburg eine kleine Quarterback-Diskussion. Moritz Mark oder Isaiah Green. Wer ist besser? Zu Isaiah Greens Entschuldigung kann man tatsächlich sagen, er hat vorher nicht viel gespielt, hatte viel Stress und so weiter und so fort. Noch nicht so viel trainiert. Moritz Mark ist schon die ganze Zeit da. Kann passieren, aber nicht so schlimm.
Ja, ich sag auch mal, komm, also muss man auch mal fair bleiben. Isaiah Green hat wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit nicht so viel Football gespielt, kam jetzt diese Woche rein, okay, hin oder her oder hin, alles gut. Moritz Mark hatte 65% Completions, das ist nicht so schlecht, 139 Yards, da kann mehr passieren, aber gut, wenn man dann auch in einem Quarter kaum eingesetzt wird, ja, und wenig Passing Attempts insgesamt hat oder wenig Offensive Plays sowieso insgesamt hat, ja. Ja, Benjamin Mau und Malik Stanley waren die Top-Receiver mit 7 und 3 Receptions mit 71 und 78 Yards. Benjamin Mau auch mit dem einen Touchdown dabei. Auf der anderen Seite war Alex Frisch der beste Rusher mit 5 Tries und 20 Yards. Oder 18 netto. Ha,
wow. Also so 3,5 pro Versuch. Kann man auch lassen, eigentlich. Also.
Wie fandest du denn die Performance von Judd Erickson, wenn du siehst, dass er 63 Attempts hatte?
Dann muss man sagen, er hat insgesamt etwas mehr als 50% der Pässe angebracht. Da war viel, auch bei denen, die angekommen sind, viel Dinger bei, die so im Nachfassen gefangen wurden. Das war nicht wirklich präzise, was er da gemacht hat. Aber es hat zumindest zu 2 Touchdowns gereicht und hat Köln zumindest in meinen Augen besser aussehen lassen als Hamburg eine ganze Zeit. Und das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Da ist drauf aufbaubar, wenn man weiß, wie man das macht.
Ha, da ist auf jeden Fall Potenzial. Und ich sehe Judd Erickson da mit einer Performance von 55% Completions. Man muss die 63 Tries, also 63 Attempts mit dazu nehmen. Da nur einen Pick zu werfen und 2 Touchdowns bei 345 Yards ist schon gut, aber 6-mal gesackt werden macht ja auch keinen Spaß. Ist bitter, aber der Receiving Core hat ganz gut reingepasst, auch mit Terrion Robinson, der gut gespielt hat. Max Simsen war mir noch gar nicht auf dem Plan, aber der ist auch erst gerade gesigned worden, ne? Max Simsen.
Ja, der wirkte so ein bisschen wie eine deutsche Version von Robinson. Der hatte auch immer dieses, und plötzlich ist er frei.
Ja.
Mit weniger Geschwindigkeit und Mobilität, aber irgendwie plötzlich tauchte der immer frei auf und hat 54 Yards abgegriffen in 5 Catches. Das ist nicht schlecht.
Ja, also das war schon gut. Man kann sagen, einfach echt nicht schlecht. Im Endeffekt hat's aber leider, und ich sage wirklich leider für die Clones Centurions in diesem Fall nicht gereicht, obwohl ich die Performance besser fand.
Ja, es war
Wer war denn auf Seiten der Clone Centurions der Leading Tackler? Überraschung, Überraschung.
Du willst mich doch ärgern, ne? Zach Blair unter anderem, aber genauso viel Tackles gehabt wie unser Kollege Okuguale. Die hat nämlich beide 6 Tackles.
Darren Okuguale steht bei mir mit 5 Tackles.
Bei mir mit 6.
Mhm, Okay.
Auf jeden Fall waren die nah aneinander.
Aber Ogunwale hatte einen ganzen Sack, einen eigenen, und Zach Blair nur einen halben, aber dafür zwei Tackles for Loss für minus 6 Yards, und das war schon gut, ja, und ich, da kann man auch Darren Okuguale sagen, der hat auch ein strammes Spiel gemacht, und Leonard Weitz ebenfalls, ja, mit seinen 5 Tackles, ein Tackle for Loss für einen Yards, ja, alles in Ordnung, ja. Wie war es denn auf der anderen schon Seite?
An der Statistik, nämlich genau an der Zahl der Tackles, dass Hamburg viel mehr zu tun hatte mit Köln, denn da haben, lass mich mal nicht lügen, 9 Spieler, die 5 Tackle-Kategorie.
Ja, und weil Köln auch einfach deutlich mehr Offensive Plays hatte. Ja. Ja, dann klar kommen die damit um die Ecke. Und wo ist er? Leandre Crosby, das ist der neue Mann, oder? Der
ja.
Mit 9 Tackles.
Der hat erstmal guten Tag gesagt.
Ja, genau. Der hat mal seinen Fußabdruck hinterlassen. Ein Tackle for Loss. Hat ein tolles Spiel gemacht. Hat einen Passblock gemacht. Also schon ordentlich. Und auch Ambrosi Marti hat 7 Tackles gehabt. Sehr, sehr ordentliches Spiel. Kevin Fortes, wie ist es zu erwarten von ihm? 6 Tackles und ein Tackle for Loss für minus 2 Yards. 1 Interception. Die eine Interception hat er gehabt, ja.
Was mir tatsächlich nur auffällt, ist, dass unser Freund Jan-Philipp Bombeck von Woche zu Woche weiter nach unten rutscht in diesem Tackle-Ranking. Am Anfang der Saison.
Ja, er steht bei den Tackles fast da, wo Isaiah Green ist.
Ja, so ungefähr. Am Anfang der Saison war er noch immer mit oben dabei bei den Cologne Centurions. Jetzt, wo es da ein bisschen besser läuft, ordnet er sich unten ein, nämlich da, bei den Hamburg Sea Devils. Da, wo halt auch der Quarterback meistens rumläuft, bei einem Tackle. Oder 2.
Isaiah Green und Salio Cisse haben beide einen Tackle. Beide ihres Zeichens mal Quarterback gewesen. Isaiah Green ist es sogar noch. Aber Jan-Philipp Bombeck hat auch oft so Highlight-Tackles. Ne? Also vor 2 Wochen war ja dieser eine heftige Quarterback-Sack da, wo ich auch gedacht habe, oh Backe, das der hat weh. So richtig Bombeck-mäßig eingeschlagen.
Ja, gefühlt im Moment sitzt der da rum und wartet darauf, dass er einem richtig wehtun kann, und den Rest macht jemand anders.
Übel.
So statistisch gesehen.
Übel.
Ja, leider muss ich sagen, haben die Hamburg Sea Devils das gewonnen, und es geht dabei nichts persönlich um die Hamburg Sea Devils, sondern ich hätte es den Cologne Centurions tatsächlich gegönnt.
Ja, ich hätte es ihnen auch gegönnt.
Sich also mal so ein Spiel unter Nagel zu reißen, reinzucoachen.
Für Zach Blair und die ganzen Jungs, also das hätte man doch einfach mal reißen müssen, das Ding. Naja. Kommen wir zum letzten Spiel vom Wochenende. Es gab ja nur diese 6 Games. Und zwar haben die Helvetic Guards gegen die Munich Ravens oder sind gegen die Munich Ravens angetreten in München, in Unterhaching, vor 4.345 Zuschauern.
Ja, eine coole Nummer, das definitiv. Und nach den letzten siegreichen Wochen, und wir hatten immer einen Joker des Tages, ist das diesmal für die Helvetic Guards ein bisschen anders gelaufen. Man hat nämlich 6-35 verloren, obwohl man eine starke erste Halbzeit gespielt hat und echt am Ball geblieben ist. Nur dann kam das dritte Viertel.
Ich wollt gerade sagen, was haben denn die Munich Ravens mit den Helvetic Guards gemacht? Erste Halbzeit relativ ausgeglichen. Ein 9-6 für die Munich Ravens. Aber wie du schon sagtest, oder wie wir es eben schon mal hatten, sind die Helvetic Guards nach der Pause in der Kabine geblieben. Und das kann auch sein, weil es ein neues Team ist. Munich ist ja auch ein neues Team, aber die Helvetic Guards auch als neues Team vielleicht noch nicht geistig, oder mental, geistig nicht auf der Höhe, hört sich jetzt doof an, mental so auf der Höhe und so stark als Team, um zu sagen, wir kommen jetzt raus und schlagen nochmal richtig zu. Und genau das, was die Munich Ravens aber gemacht haben, mit ihren 20 Punkten im dritten Quarter, 6 Punkten im vierten Quarter, somit 35-6 für die Munich Ravens, war ein cooles Spiel, muss ich ehrlich sagen. Also auch dieser Pass, der erste von Chad Jeffries auf Marvin Rutsch für 4-10, hat schon gut spektakulär angefangen.
Ja, der war vor allen Dingen nur über 4 Yards, und er ist tatsächlich, und das Wortspiel lag da wieder, Marvin Rutsch einfach mal durchgerutscht aus 4 Yards. Also es war von beiden eigentlich eine gute Leistung, das ganze Spiel. Die Helvetic Guards hatten nur irgendwie, wie du gesagt hast, vergessen, aus der Kabine zu kommen. und haben dann ja, München ein Viertel lang das Feld komplett überlassen. Und mit Ojewo und Malik Castle hast dann zwei Leute, die lassen sowas nicht liegen und die machten dann halt mal eine ganze Menge Punkte. Ne? Ein Yard-Run-Touchdown, ein 5-Yard-Pass-Touchdown und nochmal ein 12-Yard-Touchdown. Da war das absolut Spiel dann gegessen, sage ich
und,
mal.
Und wenn du das siehst, auch Total Offensive Yards, ich will jetzt auf die Einzel-Yards wieder nicht eingehen unbedingt, aber Helvetic Yards 185 Yards und ich würde behaupten, davon ist der Großteil in der ersten Halbzeit und die Minnow Ravens mit 411 Yards dagegen. Ja, damit gewinnst du kein Spiel. Ja. Total Offense Plays waren 55-60 Plays, sehr ausgeglichen, von der Zeit her sehr ausgeglichen. Alles, also wurde gar nicht so schlimm, auch von den Penalties in dem Fall, ne? 40 Yards zu 45 Yards. Nix ist da passiert, ja. Es war einfach nur eine sehr, sehr gute Offensive-Leistung. Und im Nachgang muss man auch sagen, gewinnen die Munich Ravens sehr verdient gegen die Helvetic Guards, wo mein Mann, sage ich auch gerne, Silas Nesita mit seinen 15 Tries auf Running Back und seinen netto 37 Starts gegen diese Defensive Line nicht anstinken konnte und keine Chance hatte. Und auch als er mal auf Quarterback eingesetzt war, 3 Attempts, 1 Interception, das kann man auch lassen.
Ja, die spielen ja öfters mal gerne Wildcat und so weiter, die Guards. Wahrscheinlich ist das ja auch bei München mittlerweile angekommen und dementsprechend wird es dann verteidigt. Auf Münchner Seite Justin Rodney, 83 Yards Rushing, war der beste Rusher bei München und nicht Ojewo, der allerdings 2 Touchdowns gemacht hat, während Rodney nur einen hatte. Und Chad Jeffries, das war 65% der Pässe angebracht, 253 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Das war, sowas erwartet man von einem Quarterback, wenn man ein Spiel gewinnen will, finde ich.
Das ist wirklich so, das ist völlig in Ordnung. Und der Rushing Attempt war ja nicht schlecht. Also insgesamt 167 Yards Rushing mit Rodney und Tommy war Ojewo als Hauptakteure dahinter, war schon stabil. Also wenn du 244 Yards wirfst und 167 Yards läufst, alles perfekt, ja. Bester Receiver auf Seiten der Minnow Ravens war Marvin Rutsch mit seinen 6 Catches, 84 Yards. Auf der anderen Seite hat man wirklich ein paar wenig Receiver gehabt, ja. Wir hatten Pierre-Yves Dyrus mit 6 Catches, 54 Yards, einem Touchdown, ist noch gut. Und dann lesen wir schon wieder Silas Nesita, wie, also Rushing, Passing, Receiving, überall liest man Silas Nesita. Ich frage mich, wann er anfängt zu kicken.
Und nee, da hast du Jonkmanns, das ist, glaube ich, besser.
Ja, lass das Jonkmanns mal machen. Der Nils, der ist ja schon gut unterwegs. Ich muss aber sagen, ja, alles lastet immer noch auf den Schultern von Silas Nesita und in diesem Spiel hat sich das nicht ausgezahlt. 54% Completion Rate für Noble, oh, 118 Yards ist so ein bisschen, der hat, wie gesagt, eine Halbzeit gut gespielt, die andere Halbzeit haben die komplett verpennt.
Ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass, ich meine, Teams gucken sich ja auch Filme an und scouten. Und spätestens nach Woche 3 hätte jeder wissen sollen, man versucht alles über Silas Nesita. Das Wichtigste ist, was der Typ macht und dass wir das stoppen. Und das sah halt bei München so aus. Da hatten alle die Nummer von Silas Nesita. Wenn die sich bewegt hat, haben da auch alle drauf reagiert.
Ja. Und in der Tackle-Statistik steht er natürlich auch drin.
Ja. Logischerweise. Deswegen ja auch nur Tackle, das Kicken okay. Fehlt.
Ja, das ist, es kann nicht sein, dass alles auf den Schultern von diesem einen Mann lastet, auch wenn er ein extrem guter Spieler ist.
Wahrscheinlich hätte man das sogar vor der Saison schon wissen können, als sie ihn gesigned haben, dass das darauf hinausläuft, dass der irgendwann der Go-To-Guy in allen Belangen wird. Supermann, super Typ, super Spieler, aber das ist tatsächlich zu wenig und zu eindimensional.
Apropos Supermann, Linebacker John Tavai, 9 Tackles, 2 Sacks, minus 3 Yards, 1 Fumble Forced, 1 Block Pass. Ist schon okay, oder?
Kann man mal machen.
Kann man machen. Dahinter Andreas Buri mit 9 Tackles, auch 1 Tackle for Loss für minus 2 Yards. Richtig, richtig stark. Und Jonathan Falk, der andere Linebacker, also alle drei Linebacker vorne gut gearbeitet. 8 Tackles, 1 Interception für 16 Yards, toll, also wirklich muss man ganz klar hervorheben. Und auf Seiten der Munich Ravens einen jungen Mann, den wir schon öfter genannt haben, und zwar Johannes Zirngiebel mit 9 Tackles, einem Sack für minus 10 Yards und insgesamt 3 Tackles for Loss für 14 Yards und auch einem Broken Pass. Und dahinter kommt der neue Mann, den wir eben schon erwähnt haben, und zwar X-Relow, Linebacker mit der Nummer 35, 7 Tackles, hat einen ziemlich guten Einstand gehabt und hat dahinter auch einen Quarterback Hurry. Und mit der 39, Strong Safety, Enes Kaser mit 6 Tackles, 1,5 für Loss für minus 5 Yards. Schön.
Ja, aber wieder auch da die Statistik. Die Athletic Guards defensiv echt solide, gut, können den Gegner irgendwie containen, beschäftigen und offensiv passiert halt nichts. Da ist, glaube ich, ein sehr großes Ungleichgewicht. Das sollte man für nächste Saison mal in den Griff bekommen, glaube ich.
Genau. Apropos 2024, denkt daran, der neue Standort unseres Partners Bauhaus eröffnet in Düsseldorf-Rath im März 2024 und es werden weiterhin engagierte Mitarbeiter in allen Bereichen gesucht. Schaut doch einfach mal auf jobs.bauhaus.info und natürlich findet ihr auch hierzu weitere Infos in unseren Shownotes.
Ja, das war's für diese Woche, würde ich sagen. Beziehungsweise Correct. Für Spiele für locker eine Bye Week. Denn nächste Woche passiert mal gar nichts. Auf dem Feld zumindest. Nada.
Was machen wir denn im Podcast nächste Woche?
Wir hatten ja geplant, dass wir uns beim Training mal hinstellen und ein bisschen loslegen. Mhm. Müssen wir mal die Großwetterlage abwarten, wenn es weiter so regnet wie jetzt. Das glaube ich ein bisschen schwierig.
Wir sind ja aus Zucker, ne? Das geht so nicht mit dem ganzen technischen Equipment.
Genau, das wird ein bisschen feurig, sage ich mal. Unter Umständen ein kurzer Podcast. Aber nächste Woche wollten wir mal darüber reden, wieso so Sachen wie die Leipzig Kings und die Prag Lions gar nicht so schlimm sind im Vergleich zu anderen Profiligen, auch in anderen Sportarten, wo das nämlich in den USA en masse, würde ich sogar fast sagen, passiert ist. Wir reden mal darüber, wie es weitergeht diese Saison. Und ja, was wir sonst noch so beim Training sehen, weil wir sehen da ja immer viel und können das ja auch mal kommentieren, sagen wir mal.
Ja, das können wir machen. Und ich möchte gerne mal über das eventuelle Playoff-Picture reden.
Ja.
Auch sehr interessant.
Ja, da tut sich zwar nicht an den Teams nicht viel, aber immer mal wer gegen wen. Und was dann durchaus möglich ist, weil wir haben ja noch ein paar Spiele. Und wenn man die mal so nicht als dominant hinlegt, sondern wirklich so zweite Saison und da will jemand was dran tun, dass das vielleicht auch noch hinkommt, wird das sehr, sehr interessant, wer da in der Hand ist und wer tatsächlich noch eventuell, wenn es richtig kacke läuft, sogar die Playoffs nur im Fernsehen guckt.
Ja, also auch vielleicht bringe ich das eine Thema rein. Mir hat letztens mal gesagt, ja, für die Frankfurt Galaxy läuft es ja nicht so gut dieses Jahr. Und ich sage so, hä? Wie meinst du denn das jetzt? Ja, die haben ja ein paar Spiele verloren. Nee, Freunde. Die haben genau ein Spiel verloren und haben einfach mal 7 gewonnen. Ja. Und die sind auf jeden Fall ein ganz klarer Contender immer noch. Aber lass uns das nächste Woche besprechen. Ist auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf. An alle, die heute zugehört haben, vielen lieben Dank für euren Support. Folgt uns auch auf Facebook, Instagram und auf allen anderen Social-Media-Kanälen sehr gerne. Abonniert unseren Podcast. Wir werden das immer weiter ausbauen. Und ja, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis nächste Woche. Entweder beim Training trocken oder zu Hause trocken. Wir werden sehen. Bis dann.
Trocken auf jeden Fall. Ciao.
Genau. Tschüss.
Das war der offizielle Rheinfire-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf rheinfire.eu.